Ja, liebe Schwestern und Brüder, jetzt sind wir nicht so eine Versammlung der sogenannten Web 2.0 Gemeinschaft. Ein bisschen Ahnung vom Internet haben wahrscheinlich viele von Ihnen. Und da gibt es eine Webseite, die heißt Second Life oder auch das zweite Leben. Ja, spielen weltweit mehr als 10 Millionen Menschen jeden Tag mit. Und darum geht es, dass dort eine künstliche Welt erschaffen wird und wir können uns eine zweite Identität zulegen und spielen dann mit. Das ist alles dreidimensional, räumlich erlebt, wie im realen Leben. Und viele kennen ja auch den Film Avatar, also wir legen uns ein Avatar zu. Und egal wie dick man im realen Leben ist, im Second Life hat man die Traumfigur. Egal wie kontaktscheu man im richtigen Leben ist, im Second Life kann man mit allen möglichen Leuten Kontakte pflegen, sich in Bars treffen und in Restaurants. Und egal wie unsportlich man ist, ja, im Second Life ist man ein richtiger, gut durchtrainierter Sportler oder Sportlerin. Also so eine Art Traumwelt. Jetzt in Bezug zum Evangelium können wir uns fragen, ob nicht dieser Pharisäer auch so ein Mensch ist, der sich in eine solche Welt geflüchtet hat, die er sich selbst geschaffen hat und sich darin eingerichtet hat. Den ganzen Schmutz und Unrat, die Sünde, alles hat er sozusagen weggedrängt, hinter sich gelassen und sich ein eigenes Universum aufgebaut. Er selbst, nie etwas Böses getan. Stolz auf seine eigene Leistung. Und er tut viel mehr, als man eigentlich von den frommen Leuten erwartet, mit seinem zweimaligen Fasten. Den Zehnten, den er gibt, moralisch vollkommen einwandfrei und für die anderen eigentlich nur noch Verachtung. Und für Mitleid gar kein Platz für die anderen. Und steht er vor Gott und brüstet sich sozusagen selbst, seine Selbsteinschätzung fest zementiert. Ich danke, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen. Und was er dort erwartet, ist sozusagen, dass Gott sagt, genau, gut, dass du so bist, nicht so bist wie die anderen Menschen. So weit, so gut. Gut, dass ich nicht so bin wie der da. Aber vielleicht sagen wir ja auch öfters mal den Satz und auch vielleicht mit Grund, ja, dass wir sagen, Gott sei Dank, dass ich vielleicht nicht der bin, der Drogen nimmt, oder Gott sei Dank bin ich nicht so wie jemand, der im Gefängnis ist oder ein Verbrecher ist. Und das ist ja auch alles richtig und es ist überhaupt nichts Verwerfliches dabei, wenn man auf die eigene Leistung auch stolz ist. Wenn man sozusagen was geschaffen hat im Leben, sein Haus gebaut, seine Familie gegründet, seine Kinder gut erzogen hat, ein gutes Berufsleben hat, all daran ist ja auch nichts Schlechtes und da kann man auch stolz drauf sein, auf die Leistung im eigenen Leben. Daran ist nichts Heuchlerisches oder Überhebliches. Man kann nämlich auch diese Geschichte ein bisschen anders lesen, gegen den Strich. Ja? Nicht so nach dem Motto, wie wir sie natürlich immer lesen, aha, hier der heuchlerische Pharisäer und aha, da der Zöllner, der sich sozusagen Reue zeigt. Ne? Und irgendwie scheint ja das Gleichnis gar nicht mehr in unsere Welt zu passen. Denn wer ist denn von uns noch der gute Pharisäer? Wer ist denn derjenige, der zweimal in der Woche fastet oder jeden Tag den Rosenkranz betet? Oder würde sich der Pfarrer Liebl nicht freuen, wenn jeder von ihnen 10% seines Einkommens hier an die Gemeinde abgibt? Sicherlich. Das heißt, das ist ja gar nicht schlecht, sozusagen der Pharisäer zu sein, ja? Und wir wären ja froh, es gäbe mehr heute von diesen Leuten. Und in Zeiten von Jesus waren die Pharisäer nicht die schlechten Leute, sondern es war die Laienbewegung, die sich eingesetzt hat und sich ernsthaft bemüht hat. Und die Zöllner, das waren nicht die preußischen Beamten von heute, die korrekt nach den Vorschriften gearbeitet haben. Die Zöllner, das waren die, die korrupt waren, die das Geld von den Armen genommen haben und denen sozusagen viele Steine in den Weg gelegt haben. Das heißt, der Pharisäer, nicht der Pharisäer war der Sünder, der Notorische, sondern der Zöllner eigentlich. Und man würde zu kurz greifen, wenn man sozusagen pharisäischen Hochmut und Heuchlerei des Zöllners gegenüberstellen würde. Aber was will uns Jesus sagen mit diesem Beispiel? Ich denke, es geht um etwas anderes. Es geht um eine Haltung, die eigentlich nichts mit Zöllner oder Pharisäersein zu tun hat. Nämlich, der Zöllner tut zweifelfrei etwas Böses. Er schafft es nicht allein, aus dieser Verstrickung herauszukommen. Deshalb senkt er sozusagen den Blick, aber eigentlich richtet er ihn nach oben und sagt, nur von dir, nur du kannst mir helfen. Alles, was er sozusagen machen kann, sich aus dieser Verstrickung herauslösen kann, kommt von Gott. Gott allein kann ihm helfen. Während der Pharisäer, der denkt, alles, was er sozusagen tut und seine Gerechtigkeit, kommt alles von ihm. Er leistet es. Seine eigene Leistung macht ihn sozusagen gerecht. Und ich denke, das ist der Punkt, den Jesus hier kritisiert. Denn Gott lässt sich nicht kaufen, auch durch alle guten Werke, auch durch alle Spenden, die wir machen. Gott lässt sich nicht kaufen, sondern die Gnade oder die Gemeinschaft oder die Rettung, das Heil, ist immer schon uns gegeben, egal was wir tun. Natürlich verhalten wir uns als anständige Menschen, als gute Christen, aber das ist eigentlich schon die Antwort auf das, was Gott uns immer schon schenkt. Wir können uns die Gnade nicht verdienen durch gute Leistung, wie der Pharisäer vielleicht meint. Und so richtet eben der Zöllner den Blick nach oben und der Pharisäer sozusagen den Blick auf die anderen und vergleicht sich mit denen. Und das ist auch so eine Art Brücke für uns zum heutigen Thema. Den Blick schweifen lassen am Missionssonntag auf die anderen, eben nicht auf die anderen runtergucken, egal ob hier bei uns in Deutschland oder in der dritten Welt, sondern den Blick schweifen lassen Richtung der einen Welt, die wir heute feiern, der vielen Christen, die miteinander verbunden sind, und zu schauen, worum es geht. Heute ist, oder beziehungsweise vor 2 Wochen, war der Weltmissionssonntag. Und am Weltmissionssonntag wurde in diesem Jahr Indien in den Mittelpunkt gestellt, besonders die Situation der Frauen der Indien. Grund war vor allem der 100. Geburtstag von der Mutter Teresa, von der seligen Mutter Teresa. Eine Frau, die, das wusste ich auch nicht, die hatte 30 Jahre lang unterrichtet in meinem Kolleg eher für reiche Töchter und hat sich dann erst den Armen zugewandt. Und Mutter Teresa war jemand, die eben sozusagen nicht auf die Armen runtergesehen hat, ne? Sondern sie hat immer gesagt, in den Armen, in allen Menschen, aber besonders nochmal in den Armen, Christus entdecken und ihnen nicht den Rücken zuwenden. Und wenn man arm sagt in Indien, dann meint man damit dreckig, damit meint man, man stinkt, krank, verschmiert mit Kot, verrückt. Um solche Menschen hat sich Mutter Teresa und viele anderen Schwestern gekümmert. Und gerade in den letzten Stunden, viele von den Menschen, die sie aufgesammelt hat auf der Straße, sind ja bald gestorben. Aber sie sind, sagen wir, in Würde gestorben. Ein bisschen mehr Würde, als sie sonst gestorben wären. Diese Situation der Frauen, die im Mittelpunkt steht am Weltmissionssonntag, haben wir zum Beispiel in der Jesuitenmission auch zum Thema gemacht mit einem Artikel von einer Schwester Daphne, die in der Nähe von Pune ein Frauenzentrum leitet. Wir würden heute sagen, es ist ein Frauenhaus, wo Frauen hinkommen können, die misshandelt werden, die verfolgt werden. Und es gibt die schrecklichsten Geschichten, die kann man gar nicht alle erzählen, also sowieso nicht alle, aber die kann man sich nicht vorstellen, dass Frauen in Indien zum Beispiel wegen der Mitgift, weil die zu teuer ist, werden sie umgebracht. Ja? Oder weibliche Föten abgetrieben, weil Eltern kein Geld haben, um die Töchter dann anständig zu verheiraten, weil es eben diese Sitte noch gibt. Ja? Viele Geschichten hat uns Schwester Daphne erzählt, zum Beispiel, dass ihr mehr öfters vorkommen ist, dass Frauen mit Benzin übergossen werden und dann flüchten können und so mit Benzin durchtränkt bei ihr ankommen. Da geht es vor allem wieder um den Frauen ein Stück weit Selbstbewusstsein zu geben, ihnen eine neue Hoffnung und Perspektive. Und den dritten Schritt, um dann auch zum Ende zu kommen, ist natürlich unser Projekt in Annekal. Da geht es einmal um Dorfentwicklung, also Annekal, das vom Freundeskreis Pfarrer Dietz unterstützt wird, ist ein Dorf ungefähr 60 Kilometer südlich von Bangalore, einer großen Industriestadt und auch mit sehr viel Reichen, aber dort wieder große Armut und vor allem auf den Dörfern. Und im zentralen Dorf, das heißt Annekal, haben die Jesuiten, aber auch mit anderen zusammen, auch mit Schwestern, eine Entwicklungsgemeinschaft gegründet. Und ein Teil dieser Dorfentwicklungsgemeinschaft ist die Schule und vor allem das Internat. Weil in den Dörfern, das sind ungefähr 30 Dörfern, gibt es keine Schulen. Die Schule geht nur bis zur dritten Klasse und dann müssen die Kinder sozusagen meistens arbeiten gehen. Ja? Also die 10-, 12-Jährigen, sind ja auch ein paar dabei hier, die hüten dann den ganzen Tag die Kühe. Und pro Kuh im Monat bekommt man ungefähr 50 Rupi, 60 Rupi, 1 Euro. 20 Kühe kann man hüten, 20 Euro im Monat, was dann zum Verdienst der Familie dazukommt. Und dagegen eben sozusagen, okay, wir holen die Kinder in unser Internat, wo sie zumindest ein Auskommen haben, essen und können dann in die Schule gehen, auch um eine bessere Zukunft zu haben. Aber vor allem, denke ich mir, weil es alles Dalits-Kinder sind, das heißt, die Dalits sind die ganz Ausgegrenzten, die gar nichts zu sagen haben, die Verachteten, um ihnen Selbstbewusstsein zu vermitteln. Denn das ist ganz wichtig, dass man sich eben nicht mehr alles gefallen lässt, dass man sich vielleicht wehrt, dass man in Bildung einen Ausweg sieht, dass man viele, zum Beispiel Dalits, Menschenrechtsbewegungen unterstützt. Aber all das kann man nur machen, indem Menschen auch eine Bildung haben, ein Selbstbewusstsein, erzogen werden, dass sie Würde haben, was halt oft sehr schwer ist. Und ich denke mir, das Projekt, liebe Gemeinde, das Projekt, das Sie unterstützen, bietet Jungs, aber eben auch vielen Mädchen, diese Möglichkeit an, dass man über Bildung sozusagen ein neues Leben aufbaut und aus diesem Kreislauf der Unterwürfigkeit, ja der Knechtschaft, muss man sagen, und der Armut ausbrechen kann. Und für diese Hilfe des Freundeskreises, und ich weiß, dass der Freundeskreis natürlich auch nur was machen kann, auch mit der Hilfe anderer, der Gemeinde, möchte ich Ihnen wirklich von Herzen danken. Und ich kann Ihnen versichern, dass gerade diese Spenden oder dieses Geld, was wir jedes Jahr das Projekt unterstützen, in Annekal, da ist jeder Euro, kann man sagen, verändert was. Ja? Verändert für die Kinder, verändert was für ihre Zukunft. Und dafür danke ich Ihnen von Herzen. Amen.